Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem Podcast zur Formel E. Ich bin der Tobi. Wir reden heute natürlich wieder über unsere liebste Elektroserie und mit dabei der andere Tobi. Moin, moin.
Schönen guten Tag.
Wir sitzen gerade hier verteilt in der ganzen Bundesrepublik und gucken, während wir hier unseren E-Pod moderieren, auf einen Livestream vom 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Das Highlight des Motorsportjahres für einige, komischerweise verlegt in den September, aber aus bekannten Gründen, glaube ich. Wie viel die 24 Stunden von Le Mans mit der Formel E zu tun haben, darüber wollen wir später nochmal reden. Erstmal geht's natürlich über die Themen der letzten zwei Wochen, die wir hier wie immer in unserem Podcast für euch beleuchten. Und da legen wir doch einfach direkt los, Tobi. Wir haben nämlich neue Details erfahren darüber, wie die Formel-E-Teams ihre Antriebe homologieren können. Und da stellt sich mir erstmal die Frage, was ist eigentlich diese Homologation?
Ja, Tobi, die Homologation ist nichts anderes als das Vorstellen eines neuen Fahrzeugs, in dem Fall eines neuen Antriebs, bei den Regelhütern und das absegnen lassen, dass dieser Antriebsstrang in dem Fall auch in Ordnung ist. Das kommt aus dem Französischen, das Wort ist ursprünglich aus dem Altgriechischen entlehnt und heißt so viel wie einverstanden sein oder übereinstimmen. Also hier im Sinne mit den Vorschriften übereinstimmen. Und genau das ist das, was gemacht wird. Die Regelhüter, in dem Fall die FIA, prüft nach, ob tatsächlich der Antrieb, den ein Hersteller entwickelt hat, um ihn in der Formel E einzusetzen, den Vorschriften entspricht. Da gibt es diverse Vorschriften, die sich zum Beispiel auf die Abmessungen beziehen, diverse technische oder sicherheitstechnische Vorschriften, und die müssen natürlich auch alle eingehalten werden. Und außerdem muss jeder Antrieb, bevor er tatsächlich auch eingesetzt werden darf, einen sogenannten Crashtest überstehen. Also auch im Labor, sag ich mal, einen Musterunfall überstehen, und dabei muss sichergestellt sein, dass das Fahrzeug auch nach einem schweren Unfall nach wie vor sicher ist.
Interessant. Das heißt, die zerstören da einmal komplett den ganzen Motor, um ihn nochmal neu zu bauen, nach dem gleichen Bauplan im Grunde, oder?
Im Endeffekt schon, es werden mehrere Antriebe hergestellt, und einer davon wird tatsächlich im Rahmen des Crashtests zerstört. Und wie gesagt, dabei muss sicher sein, dass das Fahrzeug anschließend auch, ich sag mal, vom Bergungspersonal angefasst werden kann, dass der Fahrer keinen Schlag bekommt und dass man ihn ohne Probleme dann auch aus dem verunfallten Fahrzeug bergen kann. Das Sicherheit ist ja ein großes Thema im Motorsport, und die muss da auch bei den einzelnen Antrieben gewährleistet sein, zu jeder Zeit.
Okay. Naja, und das Verfahren wurde in der Formel E jetzt ja angepasst. Haben wir schon vor einigen Folgen drüber geredet. Mr. Conora ist ja auch irgendwie ein Kostenfaktor, sowohl für die Formel E als auch für alle Hersteller, die da mitmachen wollen. Und die Überlegung war doch, alle Teams oder alle Hersteller dürfen in den nächsten zwei Jahren nur noch einmal einen Antrieb homologieren lassen und quasi zwei Jahre mit einem Motor fahren, oder?
Genau, das war die Überlegung, dass man auf die Art und Weise auch eine gewisse Chancengleichheit schafft. Denn im Endeffekt ist es ja so, dass Corona sich in den verschiedenen Ländern unterschiedlich ausgewirkt hat. Und während manche Regionen, vielleicht auch manche Hersteller, so gut wie gar nicht betroffen waren, weil sie ganz normal haben weiterarbeiten können, ist das in anderen Gebieten möglicherweise ein sehr, sehr großes Problem gewesen, weil da zum Teil die Fabriken 3-4 Monate geschlossen werden mussten. Ein konkretes Beispiel kann ich in dem Fall zum Beispiel auch nennen. Mercedes ist zwar ein deutsches Team, die Antriebe entstehen aber bei Mercedes AMG High Performance Powertrains in Brixworth, Großbritannien. Und das ist das Werk, wo auch die Formel-1-Motoren entstehen. Und das Werk ist nicht nur über mehrere Monate geschlossen worden für die Motorentwicklung und Produktion. Nein, Mercedes hat dieses Werk auf Anfrage der britischen Regierung auch tatsächlich dafür zur Verfügung gestellt, um dort Beatmungsgeräte zu entwickeln und zu produzieren. Und ja, da konnte in der Zeit natürlich nicht an irgendwelchen Motoren gearbeitet werden. Und auf die Art und Weise will man jetzt so ein bisschen eine Fairness erreichen, indem man jetzt sagt, man darf nur noch einen Motor entwickeln. Der muss jetzt aber nicht zur kommenden Saison fertig sein, sondern man überlässt den Herstellern selbst, wann sie den neuen Motor bringen können. Und da ist, ich sag mal, ein ganz interessantes Vorgehen gewählt worden von Seiten der Regelhüter. Es gibt nämlich drei Slots, zu denen man homologieren kann und zu denen man dann den neuen Motor noch einsetzen kann. Der erste Slot ist unverändert, so wie bislang auch geplant. Der Saisonbeginn, der im Januar in Santiago de Chile stattfindet. Ja, da wissen wir auch mittlerweile aus mehr oder weniger offiziellen Quellen, dass es insgesamt mindestens 5 Hersteller sein werden, die anstreben, bereits im Januar in Santiago mit dem neuen Antrieb zu starten. Darunter haben wir zum einen NIO, die ja, das Thema hatten wir ja auch schon öfter, jetzt in der abgelaufenen Saison einen Vorjahresantrieb oder Vorjahresmotor und Inverter von Dragon Racing eingesetzt haben und damit nicht wirklich konkurrenzfähig waren. Ich drücke es mal so aus. Das zweite Team, von dem wir es zu 100% wissen, ist Mahindra. Mahindra hat ja im Vorfeld der abgelaufenen Saison eine technische Partnerschaft mit ZF Friedrichshafen bekannt gegeben, die ja zuvor für Venturi die Antriebe entwickelt und gebaut haben. Und da war von vornherein der Plan, dass ZF den neuen Mahindra-Antrieb entwickelt und baut. Und der soll dann jetzt auch unverändert, also genauso wie geplant, zur kommenden Saison kommen. Der zweite Slot, der zur Verfügung steht, ist etwa ab Saisonmitte, ab dem Rom-E-Prix. Da haben die Hersteller tatsächlich ein bisschen mehr Zeit, können aber dann, ich sag mal, noch vor der Halbzeit der Saison den neuen Motor bringen. Ist natürlich mit gewissen Risiken verbunden, wenn die Hersteller, die zu Saisonbeginn den neuen Motor bringen, damit einen richtig großen technischen Vorsprung haben, sind die natürlich möglicherweise bis zum Rom-E-Prix auch schon in der Gesamtwertung ein bisschen weggezogen. Auf der anderen Seite hat man natürlich länger Entwicklungszeit und könnte dann vielleicht einen noch besseren Antrieb bringen, mit dem man dieses Manko vielleicht aufholen kann. Und der dritte Slot, der ursprünglich für Saison 8 vorgesehen ist, ist tatsächlich ein wenig vorgezogen worden. Da wäre dann nämlich ein Renneinsatz ab dem 14.06., also ab dem Berlin-E-Prix möglich. Ja, damit hat man tatsächlich noch ein paar Monate mehr Entwicklungszeit und kann dann den Saison 8 Motor schon in den letzten 3 Rennen des Jahres testen. Ja, das ist natürlich eine Option, die für die Hersteller in Frage kommt, die jetzt schon aktuell in der abgelaufenen Saison einen sehr, sehr guten Motor hatten und da einfach gar nicht die Notwendigkeit haben, nachzulegen. Ja, da geistern die Namen DS oder Mercedes umher, die das möglicherweise nutzen könnten. Die Entscheidung bei beiden Herstellern soll jedoch noch nicht endgültig gefallen sein. Wie gesagt, das ist eine Option, die man hat als Hersteller und wir werden, denke ich mal, sehen, welche Hersteller da auf welchen Slot zurückgreifen werden. Es würde mich persönlich aber wundern, wenn nicht mindestens die Hälfte der Hersteller schon ab Santiago mit dem neuen Antrieb antreten werden.
Und das bedeutet dann für Saison 8 bleiben die Antriebe dann gleich, ne? Also ich gehe mal nicht davon aus, dass es in Saison 8 auch nochmal 3 Slots gibt und dann kann man irgendwann da mittendrin nochmal einen neuen Motor bringen, sondern wenn die Teams sich jetzt Slot 2 angucken und auswählen, dann bleibt es der gleiche Motor für Saison 7 und Saison 8, oder?
Genau, da gibt es keine zweite Homologationsphase, sondern tatsächlich ist das der Zeitpunkt, wo der Antrieb für die Saison 7 und 8 homologiert wird.
Okay. Da bin ich ja mal gespannt, wie sich die Teams unterscheiden. Ich meine, du hast ja gesagt gerade eben schon, dass einige Teams direkt den ersten Slot nehmen werden, wo etwa die Hälfte. So anderen Teams, die so wirklich richtig gut waren vielleicht, denen traut man eventuell sogar zu, dass die sagen, wir waren so zufrieden mit unserem Motor in der abgelaufenen Saison 2019-20, dass wir einfach weiterfahren für so lange, wie es geht mit dem Motor, drauf pokern, dass wir nicht allzu viele Punkte dadurch verlieren. Und dann mit dem frischsten Motor, den es so gibt, in die Saison, die danach folgt, reinstarten. Also entweder hat man den Vorteil in Saison 8 und wird der erste Formel-E-Weltmeister oder in Saison 9 und wird der zweite Formel-E-Weltmeister. So ungefähr.
Nee, Saison 7 und 8.
Ach, ja, ich bin ja schon einen Gedanken weiter. Du hast recht. Ach, ich lebe in der Zukunft.
Ich merke das. Es gibt aber auch einen weiteren Aspekt, der dabei beachtet werden muss. Und zwar ist es ja auch so, dass bestimmte Zulieferer ihre Werke schließen mussten. Und die Anzahl der Zulieferer, die tatsächlich im Motorsportbereich aktiv sind, die ist relativ überschaubar. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass sich die komplette Motorsportsaison ja verschoben hat. Das heißt, auch die Zulieferer hatten über mehrere Monate keine Arbeit, nichts zu tun. Und jetzt auf einmal oder in den letzten Wochen war es dann so, dass wo sämtlicher Motorsport wieder gestartet ist, die Zulieferer an ihren Kapazitätsgrenzen waren. Sie waren tatsächlich ausgelastet. Und da hat man dann, ich sag mal, Prioritäten setzen müssen. Und da ist möglicherweise bei einem oder anderen Zulieferer nicht die Priorität auf die Formel E gesetzt worden. Einfach weil andere Rennserien vorrangig da behandelt wurden. Zum einen deshalb, weil die Serien zum Beispiel schon oder noch laufen. Die Formel 1 ist da ein Beispiel, ja, die ja auch spät in ihre Saison gestartet ist und diese jetzt noch bis Anfang Dezember weiter fortführt. Und da ist es für die Zulieferer natürlich schwierig, sich für die Formel E zu entscheiden und irgendwelche Formel E-Teile zu produzieren und die Formel 1-Teams, die jetzt gerade in ihrer laufenden Saison sind, auf ihre Teile warten lassen zu müssen. Deshalb hat man dieses dreistufige System eingeführt, in der Hoffnung, da auch, ich sag mal, die Arbeitslast ein bisschen zu verteilen und auch den Zuliefererbetrieben ein bisschen entgegenzukommen.
Ist ja auch nur gerecht so. Ich meine, du hast ja recht, es gibt ja nur so viele Hersteller, die irgendwie was zuliefern können. Von daher, naja, stellt sich die Formel E halt hinten an. Meine Güte, fährt ja auch keine Rennen momentan. Was eigentlich auch ein ganz gutes Stichwort ist, Rennen fahren. Wie wär's denn, wenn wir in Zukunft irgendwann mit alten oder auch neuen Motoren einfach neue Orte in den Kalender kriegen? Ich bin ja immer ein Riesenfan davon, neue Orte zu besuchen. Und ich weiß, vielen geht's ganz genauso. Und der Formel E auch. Und eigentlich ist die Formel E momentan ja drum bemüht, den Kalender so ein bisschen auszubauen. Irgendwie die 14 Rennen, die es momentan so sind, wären vielleicht ein bisschen zu wenig. Vielleicht, na gut, ganz 21, die es in der Formel 1 sind, wollen die sicherlich auch nicht haben. Das sagte zumindest der Formel-E-Geschäftsführer Jamie Riegel in der Frankfurter Allgemeinen. Trotzdem, ein paar Rennen wünscht er sich schon. Und vor allem, das fand ich ganz interessant, auf dem nordamerikanischen Markt. Und der ist ja schon, Tobi, eigentlich länger irgendwie im Gespräch, weil vor allem die Teams und Hersteller da Autos verkaufen. Das ist doch eigentlich, worum es immer geht, wenn man ein Rennen irgendwo ansetzt. Hauptsache, die Konstrukteure können da Autos verkaufen, oder?
Würde ich mal sagen. Auf der anderen Seite verstehe ich dann nicht, warum man in Jakarta fährt. Aber das ist ja ein anderes Thema. Oder in Saudi-Arabien. Ja, natürlich. Aus Marketing-Gesichtspunkten ist es natürlich ein sehr, sehr wichtiger Markt. zum Beispiel Nordamerika, aber auch zum Beispiel Deutschland. Das ist ja nicht ohne Grund, hat es bislang in jedem Jahr oder in jeder Formel-E-Saison ein Rennen in Berlin gegeben.
Oder sogar 6.
Ich sag mal so, mindestens ein Rennen in Berlin. Ja, das ist ja auch so, weil wir hier in Deutschland einen großen Markt für die Hersteller haben und das nicht nur für die deutschen Hersteller, die engagiert sind, sondern auch für die anderen. Und ja, ich sag mal, natürlich ist es so, dass man da auf bestimmte Länder oder bestimmte Regionen schielt, wo man sich halt noch deutlich mehr von verspricht. Nordamerika ist da ein Beispiel. Da hatten wir ja schon diverse Rennen in der Vergangenheit, die, ich sag mal, auch mit ihren Weg mittlerweile überwiegend aus dem Rennkalender wieder rausgefunden haben. Bis auf New York City ist ja da, ich sag mal, nichts mehr von übrig geblieben. Wir hatten Montreal zum Beispiel, wir hatten Long Beach, wir hatten Miami. Das sind natürlich klangvolle Namen und das war auch was ich sag mal, in der Anfangszeit die Serie auch sehr attraktiv gemacht hat und etwas, woran die Hersteller auch definitiv ein Interesse haben. Daher ist es, glaube ich, kein großes Geheimnis, dass wenn eine Erweiterung des Rennkalenders diskutiert wird, da möglicherweise Nordamerika eine große Rolle spielt. Vor allen Dingen Kalifornien ist ja ein besonders großer Markt für Elektrofahrzeuge und da wäre eine Rückkehr nach Long Beach beispielsweise eine Option.
Ich würde mich da ja riesig drüber freuen. Ich meine, die Formel E ist ja damals in den ersten zwei Saisons nicht auf dieser großen, bekannten, also schon auf dem Teil der großen, bekannten IndyCar-Strecke gefahren. Oder IMSA, die fährt da, glaube ich, auch in Long Beach. Sondern hat da eine Abkürzung genommen und ist dann schon vor der ersten Kurve hat sie eine Schikane gemacht und ist dann irgendwie rechts abgebogen. Also wirklich so eine Verkürzung der Strecke, so ein bisschen vergleichbar mit dem, was die Formel E in Mexiko stattmacht, wo sie auch nicht den ganzen Formel E-Looping fährt, sondern halt abkürzt und eine andere Variante der Piste einfach nutzt. Das gleiche ist in Long Beach passiert. Das war damals allerdings mit den Autos der ersten Formel E-Generation. Und ganz ehrlich, ich glaube, mit den Autos der zweiten Generation klappt das schon ganz gut und mit den Fahrzeugen der dritten Generation, die dann ab 23 kommen sollen?
22,
dann erst recht. Also dann ist die Formel E doch wirklich, ich sage immer, dass die momentan so ein bisschen in der Pubertät ist und so 14, 15, 16 ist und wenn sie dann in Generation 3 kommt, ist sie ein junger Erwachsener. Und dann kann man auch wirklich mal die ganze Strecke in Long Beach fahren. Die ganze Mexiko-Strecke wird es dann nicht unbedingt werden, weil die Formel E natürlich immer noch dafür ausgelegt ist, auf Straßenkursen zu fahren. Ist ja auch immer so ein Riesenargument von Kritikern der Formel E. Die fahren gar nicht auf echten Rennstrecken, weil die das nicht können. Stimmt auch, die können das gar nicht und die wollen das aber auch gar nicht. Die Formel E ist halt dafür ausgelegt, dass die in Städten fährt und auf Straßenkursen fährt. Die können sicherlich auch ein Auto bauen. Die haben ja genügend kompetente Leute, die auf den ganzen traditionellen Rennkursen fahren könnten. Suzuka, Spa, Nürburgring, wherever. Aber die Autos sind halt dafür gebaut, dass sie in Städten fahren. Und dafür ist Long Beach die ganze Strecke wirklich gut geeignet. Ist ja auch der Grund, weshalb, also dieses Großwerden ist ja auch der Grund, weshalb die Formel E jetzt nicht mehr die Abkürzung in Monaco nutzt, sondern die ganze Grand Prix-Strecke. Also ich kann mir wirklich vorstellen, wenn wir noch einen West-USA E-Prix, jetzt hätte ich fast Grand Prix gesagt, wie es damals in der Formel 1 war, bekommen, dann doch vielleicht in Long Beach oder so Las Vegas wäre natürlich auch nicht schlecht. Wüsst zwar nicht wo und wie, weil, ich meine, die Formel E hat ja mal eine Strecke
auf
da entworfen.
Auf dem Parkplatz vom Caesars Palace.
Genau, das wär's doch. Oder in Detroit, auch wenn das nicht ganz West-USA ist, aber auch, das wäre doch voll witzig da eigentlich, da die alte Strecke in Detroit wieder aufzubauen. Nein, Quatsch. Also Long Beach ist wahrscheinlich, wenn man an die West-USA-EPRI-Geschichte denkt,
die sinnvollste Option. Zumindest fällt mir gerade keine bessere ein. Seattle vielleicht? Das wäre auch nicht schlecht. Ja, Seattle ist möglich. Auch eine große Stadt. Oder halt nochmal Kanada, ne? Da kommt ja der Geschäftsführer der Formel E her. Der Jamie Regal ist aus dem französischsprachigen Teil sogar von Kanada. Und da hatten wir ja den Montreal-E Prix, den Tobi gerade schon erwähnt hat. Der ist ja eher unrühmlich aus dem Kalender ausgeschieden irgendwann, nachdem die da eine Bürgermeisterwahl hatten. Und dann meinte die neue Bürgermeisterin, nee, das kostet uns zu viel Geld. Weil der Vertrag, den ihr Vorgänger ausgehandelt hatte, tatsächlich darauf angelegt war, dass die Stadt den E-Prix größtenteils bezahlt, wobei die Formel E das meistens sonst macht. Also alles ein bisschen verquer gewesen, das war Wahlkampfthema Nummer eins. Ich glaube, eins der emotionalsten Themen und Debatten über ein Formel-E-Rennen, die wir bisher gehabt haben. Naja, und vielleicht kommen wir dann mit einem neuen Vertrag irgendwann nochmal nach Montreal zurück. Who knows? Fällt dir noch irgendwie ein netter Ort ein, wo du in Nordamerika fahren würdest, Tobi?
Wow, ein netter Ort in Nordamerika. Ich glaube, unter der aktuellen Präsidentschaft des Zwischenlandes in Nordamerika sind da im Moment relativ wenige nette Orte. Ich sag mal, wenn man träumen darf, San Francisco zum Beispiel.
Und dann über die Schienen hoppeln und immer, da gibt's doch diese gewundene Serpentinenstraße, wie heißt denn die? Ich weiß gar nicht, so ganz berühmt ist die, da geht's immer links und rechts und links und rechts, das wäre mal witzig, da eine Rennstrecke draus zu bauen, das ist viel zu eng. Das ist im Grunde genommen hier diese Löwshaarnadel aus Monaco, aber halt 10-mal.
Das ist mal hintereinander,
ja, genau. Das wäre nicht schlecht, das würde ich mir angucken. Aber wahrscheinlich auch nur einmal und dann sagen, nee, das ist doch nix.
Nee, klar, wie gesagt, größere Städte gibt's im Westen der USA diverse. Weiß man natürlich, wie realistisch das ist, denn da hat man auch schon sehr, sehr lange nichts mehr über irgendwelche Gespräche gehört, die da geführt werden.
Tja.
Keine Ahnung.
Wie wär's denn mit einem Rennen in Asien stattdessen? Ich meine, da verkaufen die Formel-E-Hersteller ja auch Autos und es gibt ja auch ein paar Formel-E-Hersteller, ne? Also Tokio, da gab's doch mal einen Showrun irgendwann vor 3 Jahren, wo die eine Fußgängerzone abgesperrt haben und Lucas de Grassi da durchheizen lassen haben. Oder Yokohama ist immer wieder so ein Name, der da auftaucht, weil Nissan da natürlich seine Zentrale hat. Die haben ja das Team von Renault übernommen vor einigen Jahren und fahren mit E-Dams in der Formel E. Nissan würde sich freuen, wenn es nach Yokohama gehen würde. Oder, wo sind wir noch in Asien gefahren? In Peking.
Peking.
Das erste Rennen, ne? Hier, Formel E, Auftakt 2014 und 2015 dann auch nochmal da gefahren. Die Strecke müssten wir natürlich ändern, die war nix. Die ums Olympiastadion von 2008 rumging, das war wirklich nix in Peking. Aber eine neue Strecke, ich meine, Peking, die Formel E versucht sich ja zu verkaufen als die Meisterschaft, die dafür steht, die Luft in Städten sauberer zu machen. Und wenn ich an so Bilder und Aufnahmen von Peking im Smog denke, dann ist es vielleicht gar keine so schlechte Option, da ein Elektroautorennen hinzubringen und zu zeigen, es geht auch anders.
Gut, da könntest du aber jetzt, glaube ich, mindestens 20, vor allem ostasiatische Großstädte nennen, wo das Ganze nicht ganz unnötig ist. Ich erinnere mich an Shanghai zum Beispiel, ja, Wuhan, der Ort, wo der erste Ausbruch des Coronavirus gewesen ist, ist da auch, ich sag mal, vom Smog immer besonders betroffen, sowie diverse andere Metropolen im ostasiatischen Bereich. Da kannst du im Endeffekt sehr, 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 sehr viele Städte nennen.
Kannst du dir vorstellen, dass wir mal in Indien fahren? So ein Neu-Delhi-E-Prix ist ja auch eine bekannte Stadt für Smog und für schlechte Luftqualität. Und wir haben ein indisches Team, Mahindra.
Ja, das ist ja auch nicht, nicht ganz neu, die Idee. Mahindra hat ja, glaube ich, schon mal auch zu einem Wettbewerb ausgerufen, eine Streckenführung, ich glaube, in Neu-Delhi war es, zu entwerfen. Auch, ja.
Und die haben die dann weitergegeben an die Formel E, dass die sich das mal in der Machbarkeitsstudie anguckt.
Aber Indien ist grundsätzlich problematisch aufgrund des Steuerrechts. ja auch ein Grund oder der Grund, weshalb die Formel 1 da nicht mehr fährt. Denn stimmt. Das indische Steuerrecht geht im Endeffekt davon aus, wenn die Saison 14 Rennen umfasst, dass alle Teams, die in der Formel E teilnehmen, ein 1/14 ihres Jahresumsatz in Indien umgesetzt haben und deshalb
das da auch versteuern müssen.
Ja, da ist man sehr rigoros damit, das Material der Teams, das sich im Land befindet, zu beschlagnahmen, bevor da sichergestellt ist, dass auch die entsprechenden Gelder fließen. Und das ist ja der Grund, aus dem die Formel 1 nur ein kurzes Gastspiel in Indien hatte. Und meines Wissens nach ist das auch aktuell immer noch ein rechtliches Problem, weshalb die Formel 1 nicht nach Indien zurückkehren will. Die in meinen Augen da genauso betreffen.
Und ich meine, die Formel E hat ja noch weniger Rennen als die Formel 1. Also das wird dann so ein Zehntel oder ein bisschen weniger vielleicht sein von dem Jahresumsatz. Und das wird dann schon richtig beachtlich. Ich hab leider nicht im Kopf, wie viel die Formel E im Jahr so macht an Knete. Sicherlich weniger als die Formel 1, aber trotzdem, also wenn du für jede 100 Euro, die du einnimmst, 10 ausgeben musst, ist halt blöd.
Ja, das stimmt. Wie gesagt, es gibt noch diverse andere Möglichkeiten. Vietnam, Hanoi zum Beispiel, fällt mir da, wo ja auch die Formel 1 dieses Jahr starten sollte. Das ist natürlich auch eine Stadt, die viel mit Luftverschmutzung zu tun hat und wo es eine mögliche Alternative wäre, die Formel E starten zu lassen. Ja, das Gleiche gilt ja im Endeffekt für Jakarta. Da allerdings auch natürlich mit dem Hintergrund, dass da das Timing der Formel E vielleicht ein bisschen schlecht war, da ein Rennen zu starten. Wie gesagt, also Städtenamen in Asien finden wir schnell. Wie realistisch das da aber ist, das wage ich nicht einzuschätzen. Das ist, denke ich mal, eher gering. Andere Alternative, wenn man an Asien denkt, Land, das relativ groß in Asien ist, relativ viel Fläche da hat, Russland. Wir sind in Saison 1 ja in Moskau gefahren, in Saison 2 ist das Rennen dann ja wieder aus dem Kalender geflogen. Möglicherweise gäbe es da ja eine Alternative.
Vladivostok, der große Pazifik-Epris.
Zum Beispiel.
Oh, das wird mir gefallen. Ist auch eine hübsche Stadt. Hat jetzt natürlich nicht viel mit Luftverschmutzung zu tun, aber wenn wir ein Russland-Epris wollen, warum halt nicht mal dahin fahren?
Aber wenn es Russland-Epris sein soll, wäre ich ja nach wie vor für St. Petersburg.
Ja, ich auch. Und dann bei Schnee und Eis und im tiefsten Winter.
Ja. Und dann
mit Spike-Bereifung.
Dann ziehen sie alle die Schneeketten auf oder Spikes. Ja, okay.
Ich meine, dass das geht, macht die Formel E ja hin und wieder bei dem Ice Race, ne? Hier Zell am See. Also, Spike-Reifen waren schon mal auf dem Formel E-Auto drauf. Warum nicht einfach mal durch den Schnee fahren in St. Petersburg?
Ja, könnte man machen, aber ich glaube nicht, dass das ist, was seitens der Formel E gewollt ist.
Man kann sich ja viele Sachen wünschen. Aber leider können wir es nicht entscheiden. Doch, stell dir mal vor, wir entscheiden jetzt was, Tobi. Du darfst dir eine Stadt auf der ganzen Welt aussuchen, wo schon im nächsten Jahr die Formel E fährt. Wohin gehst du?
St. Petersburg.
Immer noch St. Petersburg, gut.
Immer noch St. Petersburg.
Ich würde ja nach Skandinavien wollen. So einen schönen Oslo-Epris oder sowas. Ich habe ja früher immer gehofft, dass Felix Rosenquists Präsenz auch noch was in Richtung Stockholm oder Göteborg oder sowas bringt. Ist bisher nichts raus geworden, so wirklich. Aber das würde mich richtig freuen, wenn wir mal so einen schönen Skandinavien-Epris kriegen würden. Oder in Finnland, Helsinki oder noch viel nördlicher, irgendwo so ein Polarkreisrennen. Das wär's. Aber naja.
Obwohl, Helsinki hätte auch was. Ich glaube, da ist auch die DTM mal gefahren. Kann das sein?
Oh, wirklich?
Vor vielen Jahren.
Oh, das weiß ich nicht. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, so wirklich.
Moment, das muss ich mal recherchieren. Das Helsinki Thunder war eine Rennsportveranstaltung, welche auf einer temporären Motorsportrennstrecke ausgetragen wurde, die man als Stadtkurs in den Jahren 95 bis 97 für drei Wochenenden im Hafengebiet der finnischen Hauptstadt Helsinki errichtete.
Mit der DTM?
Ja, da oder damals hieß sie ITC.
Hm. Interessant. Aber damals war noch nicht an mich zu denken.
Wie gesagt, ich kann mich erinnern, es im Fernsehen gesehen zu haben. Das ist schon mal ein paar Tage her.
Na, warum nicht? Bauen da wieder die Hafenstrecken? Ich meine, die Formel E hat aber genügend Hafenstrecken schon. Also New York reicht mir eigentlich, so im stinkigen Fischhafen irgendwie da zu fahren. Naja, aber wir haben ja gesagt, einen Wunsch frei. Und egal, ob es umsetzbar ist oder nicht, dann fahren wir nächste Saison einmal in St. Petersburg nach Tobi W.'s Geschmack. Und nach Tobi B.'s Geschmack fahren wir ich entscheide mich für Stockholm.
Gut. Ja.
Na dann, hätten wir das
Thema. Klingt interessant. Auch.
Dann gehen wir über in die Lieblingsrubrik von allen. Naja, wahrscheinlich nicht so ganz. In die erste Rubrik. Und die heißt...
Der Formel E Fakt der Woche.
Es ist ja das Le Mans-Wochenende und wie immer sind da ein Haufen Formel-E-Fahrer dabei. Es gibt ja eine ganze Menge Beziehungen zwischen der Langstrecken-WM und der Formel-E. Wie das Rennen ausging, wissen wir noch nicht. Gucken wir gerade noch selber, während wir hier aufnehmen. Aber wir wissen, wer teilgenommen hat. Und ich habe 27 Fahrer gezählt, die schon einmal eine Formel-E-Verbindung hatten und jetzt in Le Mans fahren. Und darunter 5 von den aktuellen 6 Toyota-Fahrern. Ich glaube, der einzige, der nicht dabei war, war Kazuki Nakajima, der für Toyota startet und aber nicht in der Formel E. Sonst sind alle Toyota-Fahrer schon mal, ich finde das wirklich interessant, schon mal Formel E gefahren. Toyota natürlich auch das Hybrid-Team in der LMP1-Klasse. Hilft vielleicht, ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich nicht.
Kann ich mir nicht vorstellen, nee.
Da ist Hybrid viel zu wenig zu. Also du fährst ja eigentlich nur durch die Boxengasse voll elektrisch und sonst hilft dir auf den Geraden. Nee, ich glaube, das hilft nicht wirklich viel. Aber trotzdem finde ich das ultra interessant, ich weiß auch gar nicht, warum sich das so entwickelt hat. Vielleicht einfach, weil sehr viele Fahrer in der WEC aktiv sind, dass es da immer so enge Verbindungen gibt zwischen den beiden Serien.
Es war ja von Anfang an der Fall, dass als die Formel E gestartet hat, war die Formel E für die meisten Fahrer ja kein Fulltime-Job.
Stimmt,
sondern ja. Die Fahrer sind eigentlich noch andere Serien gefahren, tatsächlich meistens im Langstreckenbereich, also überwiegend WEC. Und ich sag mal, das hat sich immer noch so ein bisschen beigehalten, obwohl jetzt natürlich von den 20 Fahrern, die damals in Peking am Start waren beim allerersten Formel-E-Rennen, nicht mehr so viele übrig sind.
Nee, das ist richtig. Ich bin auch gespannt, wann sich das irgendwann der letzte von den Gründungsvätern der Formel-E den Helm an den Nagel hängt und sagt, ich steige jetzt aus dem Motorsport oder aus der Formel-E. Und dann sind wir irgendwann... Es ist eigentlich verrückt, dass wir noch darüber reden, dass es Fahrer gibt, die das erste Rennen in der Formel E bestritten haben. Aber irgendwann wird es das geben. Und dann weiß ich nicht, was dann passiert. Geht die Welt unter. Keine Ahnung.
Wer meinst du denn wird der Letzte sein?
Die Grassi. Ich glaube, die Grassi wird noch am längsten von allen dabei sein. Nee, ich bin mir nicht sicher, aber das ist so mein Gefühl. Ich meine, wir haben D'Ambrosio, der momentan keinen wirklichen Vertrag hat für nächstes Jahr und sich zumindest bemühen möchte und muss, wenn er noch in der Formel E antreten möchte. Für Daniel Abt gilt das Gleiche. Und dann bleiben noch Bird und die Grassi, ne? Und Bird hat ja auch nicht alle Rennen bestritten. Also der kann den Rekord schon gar nicht mehr, also der kann schon sagen, ich habe das erste Rennen bestritten und bin immer noch dabei, stimmt.
Bird hat alle Rennen bestritten. Neben die Grassi und Abt als Einziger. Das sind die drei, die noch übrig sind.
Ganz sicher? Hat Bird nicht mal irgendwann WEC gemacht, weil er eben da starten musste? War nicht irgendwann mal Sebring oder so ein Clash?
Nein, das war das waren nur Buemi und Lopez.
Okay.
Bird hatte der Formel E Priorität in seinem Vertrag eingeräumt.
Wer glaubst du denn wird am längsten von den Founding Fathers der Formel E noch unterwegs sein?
Ja, ich würde jetzt tatsächlich Sam Bird vermuten. Ah, ja. Der ist ja jetzt gerade zu Jaguar gewechselt Und denke ich, der wird da sicherlich nicht nur einen Jahresvertrag haben, sondern ich gehe davon aus, dass er mit Jaguar 2, wenn nicht sogar mindestens 3 Jahre fahren wird. Und ja, wir hatten jetzt Saison 6, dann sind wir Saison 9, wenn er den Vertrag dann nochmal verlängert. Ja, dann denke ich, dass wir ihn in Saison 10 wahrscheinlich nochmal sehen werden. Und ob Lucas de Grassi in Saison 10 noch Formel E fährt,
oder schon FIA-Präsident ist.
Wage ich zu bezweifeln, ja. Also muss man denken, die Grassi ist ja in der Tat auch ein bisschen älter als Bird und hat auch diverse andere Projekte. Ob er da jetzt tatsächlich noch 4 Jahre Formel E fahren wird, will ich jetzt nicht ausschließen, würde ich aber auch nicht als gesichert ansehen.
Da müsste man mal in die Kristallkugel gucken. Können wir leider nicht. Wir können nur durchs Teleskop gucken. Los geht's!
Tobis Teleskop. Das war doch mal eine smoothe Überleitung, ey. Puh. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Heute wird's im Teleskop politisch, denn Ursula von der Leyen hat mit ihrer Lage der Union in der letzten Woche weitreichende Klimabedingungen in der EU versprochen. Kurz zuvor hat auch die Formel E einen Brief geschrieben, der die EU-Kommission für genau diese starken Ziele unter Druck setzt. Der sogenannte EU-2030-Letter, den die Formel E zusammen mit vielen anderen Unternehmen, wie zum Beispiel Google, SAP oder Unilever unterschrieben hat, fordert, dass bis 2030 die Treibhausgasemissionen um 55% verringert werden und bis 2050 soll Europa sogar der erste vollkommen klimaneutrale Kontinent werden. Die Formel E verspricht selbst, einen kleineren CO2-Fußabdruck zu erreichen. Dazu ist es jedoch ein weiter Weg. Immer mehr Tonnen CO2-Äquivalent werden ausgestoßen, in Saison 5 beispielsweise 45.000. Die Bilanz von Saison 6 wird wohl etwas besser werden, weil wir das Finale nur in Berlin und so Einsparungen bei der Logistik hatten. Die Logistik war in der Vergangenheit der größte Punkt bei den CO2-Emissionen.
Das ist ganz schön viel. Ich denke das immer wieder, wenn ich das höre, die 45.000, das ist echt, das ist echt eine ganze Menge. Aber schön, dass die Formel E immerhin auch selbst ankündigt, dass es in Richtung Netto-Null gehen soll. Ich meine, einige Teams sind das ja schon. Ich glaube, Virgin hat im Zuge vom Berlin-Depri angekündigt, wir sind das erste, ich weiß nicht, ob das erste, aber ein Team, das komplett klimaneutral unterwegs ist. Also alle Emissionen, die Virgin irgendwie verursacht, werden irgendwie ausgeglichen. Pflanzt man hier und da mal einen Baum oder verzichtet auch mal auf eine Flugzeugreise und fährt von Silverstone nach London lieber nicht mit dem Privatjet, sondern mit dem Zug oder so. Ich weiß nicht. Silverstone ist da, wo die ihre Werke haben. Das als Anmerkung noch dazu vielleicht wichtig hinzuzufügen. Ich bin gespannt, ob die Formel E das hinkriegt. Es wäre ein gutes Zeichen, finde ich. Und nicht nur so Lippenbekenntnisse, sondern wirklich, ja, wirklich auch mal ein Zeichen. Ich glaube, es gibt nämlich keine Rennserie, die komplett klimaneutral ist, auch wenn sich das alle irgendwie vornehmen.
So sieht's aus.
Tobi, was machst du heute noch so Schönes?
Schönes. Ich werde gleich was essen, werde dann.
Nix Schönes heute.
Nee. Ich werde gleich auf jeden Fall noch was essen und dann ein bisschen Le Mans gucken. Das ist dieses Wochenende auf jeden Fall ein ganz großes Thema hier bei mir. Und ansonsten
hast du,
mal sehen,
extra was den Sonntag noch freigenommen dafür?
So ungefähr, nein.
Na dann wünsche ich dir, ich gucke mir auch Le Mans an, wünsche ich uns viel Spaß beim Le Mans gucken. Die HörerInnen kriegen das wahrscheinlich nicht mehr mit. Ich bin ja morgen schon wieder im Zug, also ich kann nicht das ganze Ding gucken. Grund übrigens dafür, dass ich Zug fahre, ist auch, dass das Audio hin und wieder in der Folge nicht allzu gut war. Nicht, weil ich hier im Zug gerade sitze, sondern weil das Internet da, wo ich gerade unterwegs bin, nicht mehr allzu das allzu Beste ist. Ich bitte, das zu entschuldigen. Beim nächsten Mal wird's wieder netter anzuhören. Wir hören uns in 2 Wochen zum nächsten E-Pod wieder. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut und Tobi sagt euch nochmal Tschüss.
Ciao.
Tschüss.